Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, seit einiger Zeit findet sich auf unserem Sonntagsbrief an erster Stelle ein außerordentlich herzlicher Willkommensgruß. Die Türen stehen offen und noch mehr unsere Herzen. Es tut gut, willkommen zu sein, jeder Mensch braucht das. Aber Gewissensfrage an dich und mich: Gilt das auch für Israel und für die Juden? Und gilt das dann auch noch außerhalb der Mauern unserer Christuskirche? Ich habe hinter das Predigtthema zwei Fragezeichen gesetzt, weil ich Zweifel habe. Um das zu klären, möchte ich mit euch einen kleinen Offene-Herzen-Test machen. Bitte nicht laut antworten, jeder in seinem Herzen. Und nach jeder Frage halte ich ein paar Sekunden inne und ihr könnt in eurem Herzen Antwort geben. Frage 1. Wann hast du dich das letzte Mal gefreut über eine Nachricht aus Israel? Oder gefreut, dass eine Jüdin, ein Jude etwas Gutes getan hat, etwas Besonderes geleistet hat? Wann warst du das letzte Mal traurig darüber, dass es in Israel bis heute Holocaust-Überlebende gibt, die ihr Leben in Armut beenden müssen, die Suppenküchen, Tafeln und vieles andere mehr brauchen, um zu leben? Oder hast du das bis eben gar nicht gewusst? Bekümmert es dich und mich, dass bis heute so wenige Juden Jesus als ihren erwarteten Messias erkannt haben? Denn Jesus ist doch auch für dich und mich die einzige Hoffnung im Leben und für unser Sterben. Freut es dich, dass es eine jüdisch-messianische Bewegung in Deutschland gibt? Juden, die Jesus als den verheißenen Messias anerkennen und als Juden Jesus nachfolgen? Und dass wir als Gemeinde sogar jemanden kennen, der da ganz stark engagiert ist. Der Apostel Paulus hat einmal die Christen in Korinth gebeten, auch im Namen seiner Mitarbeiter: Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemandem Unrecht getan, wir haben niemand verletzt, wir haben niemanden übervorteilt. Hat dir jemals ein Jude Unrecht getan? Hat dich jemals ein Jude verletzt oder dich übervorteilt? Wenn das nicht passiert ist alles, dann bitte ich uns, lasst uns Israel und den Juden Raum geben in unseren Herzen, mehr Raum. Wie kann das geschehen? Ich möchte uns heute Morgen drei Hilfestellungen geben. Die erste Hilfestellung: Wir wollen in unsere Bibel schauen und verstehen, dass offene Herzen für Israel und für Juden ein Muss sind für jeden Christen. Wir wollen uns die Zeit nehmen für positive Informationen und glaubhafte Fakten über Israel und über Juden, damit sich unser Herz öffnet. Und als letztes wollen wir fragen, was können wir denn tun mit unseren offenen Herzen an Juden und für den Staat Israel? Was können wir ihnen Gutes tun, dass sie uns unsere offenen Herzen auch glauben? Zum biblischen Befund: Offene Herzen sind ein Muss für jeden Christen, weil unser ewiger Gott das so vorgesehen hat. In der jungen Gemeinde in Ephesus, aus der unser erster Predigtext gleich stammt, gab es damals Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, die waren Juden, aber hatten Jesus als ihren verheißenen Messias und Retter erkannt. Und es gab Heiden, die hatten ihren heidnischen Göttern abgesagt und Jesus als einzigen Herrn und Retter in ihr Herz und in ihr Leben aufgenommen. Wer als Israelit, als männlicher Jude zum Glauben an Jesus kam, war beschnitten. Das hatte der Gott Israels als äußeres Zeichen der Zugehörigkeit zu seinem auserwählten Volk so angeordnet für alle männlichen Säuglinge. Und wer als Nichtjude zum Glauben kam, der war nicht beschnitten. Paulus erklärt nun in unserem Predigttext gleich beiden, Juden und Nichtjuden: Jesus ist stellvertretend für Juden und Heiden am Kreuz gestorben, um jede Sünde aus unserem Leben wegzunehmen. Wer das für sich akzeptiert, ist mit Gott versöhnt, egal ob er zum auserwählten Volk Gottes gehört und schon immer ganz nah bei Gott war oder ob er nicht dazu gehörte. Das äußere Zeichen der Beschneidung ist nicht mehr nötig. Soweit zum Hintergrund unseres Predigttextes. Da wendet sich Paulus an die Heidenchristen und sagt ihnen, denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr, die ihr von Geburt nicht jüdischer Herkunft seid, die Unbeschnittenen genannt wurdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben, dieser Welt, war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Als der ewige Gott Abraham berief, um seine Nachkommen zu seinem auserwählten Volk zu machen, da stand der Kalender irgendwo bei 1400 vor Christi Geburt. Und als das Volk Israel Gottes gute Weisungen, die 10 Gebote und Segenszusagen empfing, da zitterten unsere germanischen Vorfahren in Deutschland immer noch vor dem Donnergott Dona und seinen Kumpanen und brachten ihnen Opfer. Sie lebten, wie Paulus schreibt, ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Aber auch nach der sogenannten Christianisierung unseres Landes trifft dieser Befund zunächst auf jeden einzelnen Menschen zu. Man ist zwar Amerikaner, wenn man in Amerika geboren wird, aber keiner ist Christ, weil er in einem christlich geprägten Land geboren wird. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit, schreibt Paulus denen, die an Jesus gläubig geworden sind. Weil Jesus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, zerriss der Vorhang im Tempel, der das Heilige vom Allerheiligsten trennte und das Allerheiligste den Blicken selbst der frömmsten Juden entzog. Und das war ein ganz starkes Zeichen, dass Menschen nun Gott nahe kommen dürfen, so nahe, wie die Menschen damals zu Jesus kamen mit ihren Krankheiten und Nöten und Sünden. Deshalb schreibt Paulus weiter, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauern niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat die Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. 2 Erläuterungen zu diesen beiden Versen. Im Volk Israel war damals die trennende Mauer zwischen Juden und Nichtjuden sehr hoch. Sie war so hoch, dass es einem Juden bei Todesstrafe verboten war, Nichtjuden in den Tempelbereich mitzunehmen, der nur Juden, also beschnittenen jüdischen Männern, vorbehalten war. Und wenn Paulus hier schreibt, dass das Gesetz außer Kraft gesetzt sei, dann bedeutet das nicht, und es meint auch Paulus nicht, dass die Gebote in der Nachfolge Jesu keine Bedeutung mehr haben. Es bedeutet nur, dass wir nicht mehr durch die Einhaltung der Gebote in den Himmel kommen. Wir kommen in den Himmel, weil, wenn wir für uns gelten lassen, Jesus hat meine Schuld am Kreuz bezahlt und ich nehme diese Begnadigung an. Dadurch, dass er, Jesus, am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Für Juden und Nichtjuden gibt es seit dem Tod Jesu am Kreuz nur einen einzigen Weg zu Gott, Jesus. Und das verbindet uns zutiefst mit den Juden. Er, der in diese Welt gekommen ist, in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Das gleiche Evangelium, das uns zum Glauben an Jesus gerufen hat, lädt auch jede Jüdin und jeden Juden in die Nachfolge Jesu ein. Wenn uns das bewusst ist, dann stellt sich die Frage, können uns Juden egal sein und was sie glauben? Und es ist doch wunderbar gemacht von unserem ewigen Gott, unserem Vater im Himmel. Keiner, der an Jesus gläubig wird, nimmt uns etwas weg, die wir schon glauben. Der ewige Gott muss uns nicht von unserer Gnade was wegnehmen, damit es auch noch für einen anderen reicht. Und deshalb dürfen wir das, was uns an Jesus und dem Leben in der Nachfolge erfreut und Hoffnung gibt, auch jedem Juden von Herzen gönnen. Aber dazu brauchen Juden Raum in unseren Herzen. Viele Menschen in unserem Land sind in diesen Tagen besorgt, dass unser Land von den vielen Muslimen immer stärker muslimisch geprägt werden könnte. Aber wer ist in unseren Kirchen und Gemeinden besorgt darüber, dass noch so wenige Juden an Jesus als an ihren Messias glauben? Dass das Leben im Heiligen Land noch relativ wenig von Leben und Lehre Jesu geprägt ist. Dabei gilt doch Folgendes, was Paulus schreibt. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden und Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Gönnen wir es ihnen von Herzen und mit offenem Herzen. Ihr Nichtjuden seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, den Juden, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jede Jüdin, jeder Jude, denen wir im Alltag begegnen und wenn wir in der Innenstadt unterwegs sind, dann gehört das auch zum Alltag in München. Jede Jüdin, jeder Jude ist entweder unsere Schwester, unser Bruder in Christus, weil sie Jesus als ihren Retter und Messias in ihr Leben aufgenommen haben, oder sie haben diesen Schritt noch vor sich. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen in Deutschland sind interessierter daran, dass Muslime Christen werden, als dass Juden zu Jesus finden. Denn wenn ein Muslim Christ wird, fühlen wir uns weniger bedroht, aber von Juden fühlen wir uns nicht bedroht. Und da hilft uns nur ein offenes Herz. Lasst uns deshalb viel mehr Raum in unseren Herzen machen für Israel und für die Juden. Und das beginnt damit, dass wir Ja sagen, wie unser ewiger Gott, unser Vater im Himmel, das geordnet hat und Paulus an die Epheser und damit auch an uns geschrieben hat. Manchmal wird etwas besser verständlich, wenn man es von der Gegenseite betrachtet. Und das gilt auch für das Thema offene Herzen für Israel und für Juden. Vor einiger Zeit lag auf dem Büchertisch dieses Buch aus zum Verkauf. Verfasser Michael Brown, Titel »Unsere Hände sind mit Blut befleckt. Die tragische Geschichte der Christen und Juden«, wobei er das Wort Christen in Anführungsstriche setzt. Auf Seite 31 ist in zwei Sätzen die Botschaft des Buches zusammengefasst. Dort lesen wir, seit nahezu 2000 Jahren hat die christliche Welt schonungslos die Juden entmenschlicht, sie ihrer Würde beraubt. Deshalb hat sie den Holocaust als letzte Konsequenz dieser Entmenschlichung ermöglicht. Und dann geht der Verfasser mit dem Leser durch die Geschichte Deutschlands und die Geschichte Europas. Und er belegt mit zahllosen Dokumenten, öffentlich zugänglichen Dokumenten, die auch zitiert sind, dass der Buchtitel stimmt, unsere Hände sind mit Blut befleckt. Auch wenn wir nur die Nachkommen der vielen Generationen vor uns sind, die Juden so viel angetan haben, es ist wichtig, dass wir auch diesen Teil der Geschichte genauer kennen. Denn dann entdecken wir möglicherweise bei uns selbst Gedanken und Gefühle, die gar nicht so weit weg sind von dem, was sich in den vielen hundert Jahren vor uns ereignet hat, was frühere Generationen über Juden gedacht und für Juden empfunden hat. Und wie schnell man mit Vorurteilen sein Herz verschließen kann gegen Juden und gegenüber Israel und gegen jüdischem Leben. Wer das Buch ausleihen möchte, kann es gern von mir geliehen haben. Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit in Deutschland wendet sich zunehmend gegen Israel und gegen Juden. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat neulich öffentlich gesagt, es gibt in unserem Land keinen jüdischen Kindergarten, keine jüdische Schule oder sonstige Einrichtung, die nicht unter besonderer polizeilicher Bewachung steht. Und wer Zeitung gelesen hat, hat mitbekommen, dass in der letzten Woche mitten in München 3 jüdische Männer auf offener Straße angefeindet und angespuckt wurden. Wenn nicht wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sollte dem etwas entgegensetzen. Und das beginnt in unserem Denken und in unserem Herzen. Der zweite Predigttext, den wir gleich betrachten, stammt aus dem Römerbrief Kapitel 11. Paulus schreibt ja in Römer 9 bis 11 über seine Volksgenossen, die Juden, und wie deren Weg und Zukunft aussieht. Er bedarf keiner Auslegung eigentlich, er muss nur gehört werden und als Wort Gottes an uns angenommen werden. In meiner Lutherbibel hat dieser Textabschnitt die Überschrift Warnung an die Heidenchristen vor Überheblichkeit. Diese Überschrift bringt meines Erachtens den Inhalt dieses Textes auf den Punkt und verbindet den Bibeltext mit unserem Predigtthema von offenen Herzen. Denn Überheblichkeit und ein offenes Herz können nicht gleichzeitig in einem Menschen sein. Zum Hintergrund, bevor wir den Text lesen, Paulus vergleicht in diesem Bibeltext die Juden, die immer nah waren bei Gott, mit einem Ölbaum. Dessen Zweige wurden ausgebrochen, weil sie Jesus nicht angenommen haben. Und stattdessen wurden die Heiden, die an Jesus gläubig werden, in den Ölbaum aufgepfropft. Die, die einen Garten haben oder sich ein bisschen besser auskennen, wissen, dass man einen unedlen Baum die Wurzeln lassen kann und den Stamm. Und dann setzt man einen edlen, fruchttragenden Zweig da rein und dann wird er versorgt und alles wird gut. Aber wir wollen auf Gottes warnendes Wort hören. Wenn nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden, du aber, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und Anteil bekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich wohl auch nicht verschonen. Darum sieh die Güte Gottes und den Ernst Gottes, den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Und das Neue Testament ist voll mit Zeugnissen, insbesondere der Römerbrief, dass Gott das auch tun wird. Einen Text habe ich beim Predigttext versäumt mit dazu anzugeben, den wollen wir jetzt noch lesen. Da sagt Paulus, denn wenn du, Heidenchrist, aus dem Ölbaum, der von Natur aus wild war, abgehauen und in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige, die Juden, wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Und wer dem nachspüren möchte, der kann sich in den alttestamentlichen Propheten umschauen, die voller Verheißungen sind. Wir haben vorhin schon eine Jesaja-Verheißung gelesen, dass einmal Wasser ins Tote Meer fließen wird und das Tote Meer wieder fischreich sein wird und auch, dass das Volk angenommen werden wird. Reichlich Quellen dazu, Angaben in der Bibel im Alten und auch im Neuen Testament. Soweit die Hinweise aus der Bibel, die unser Herz öffnen können und sollen. Nun zur zweiten Hilfestellung, damit unser Herz offen wird für Israel und für Juden. Wir müssen unseren Kopf, unseren Verstand, unser Denken mit Informationen und Fakten füllen, die Anerkennungswertes und Gutes über Israel und über Juden enthalten. Und die sind leider rar gesät in den öffentlichen Medien, in der öffentlichen Berichterstattung. Aber es gibt sie. Und damit ihr nicht lange suchen müsst, habe ich zum Sonntagsbrief als Beilage so einen schmalen Ausdruck gemacht. Ihr lest ihn nicht jetzt, nehmt ihn mit nach Hause. Wir gehen das alles gleich noch miteinander an den Folien durch. Da sind Quellen zusammengeschrieben, in denen wir viel Gutes, Positives finden, das uns die Herzen für Israel öffnen kann. Es gibt sicher noch mehr. Die erste Quelle ist der Fernsehsender Bibel TV. Ich kenne kaum jemanden, der dieses Programm nicht auf seinem Fernseher normal empfangen kann. Seit 10 Jahren ist Bibel TV auf Sendung und jeden Monat findet sich das aktuelle Programm bei uns rechts neben dem Ausgang im Schriftenständer. Eine wichtige und hochinformative Sendung aus Israel und über Israel ist die Sendung Fokus Jerusalem. Ich habe euch mal so ein Programm eingescannt. Unten, wo der Felsendom zu sehen ist, da habe ich ein Kreuz gemacht. Da ist die Sendung, eine der Sendungen, die wird immer wiederholt in der Woche. Und jede Woche gibt es ein neues Magazin. Aber sucht nicht nach dem Felsendom, nach diesem Bildchen, das ändert sich auch. Diese Sendung Fokus Jerusalem beginnt mit tagesaktuellen Meldungen und dem Wetterbericht in Jerusalem. Und dann folgen Berichte aus allen politischen und gesellschaftlichen Lebensbereichen in Israel. Das gilt auch für weitere Sendungen auf Bibel TV, die direkt aus Israel und über jüdisches Leben berichten. Zum Beispiel die Sendung Faszination Israel, ebenfalls ein Magazin. Israelnetz TV, eine Dokumentation, Israelnetz Nachrichten. Und alle diese Sendungen werden zu unterschiedlichen Sendezeiten wiederholt. Wenn jemand nicht zu Hause ist, dann kann er das zu einer anderen Zeit sehen. Wer Bibel TV nicht auf seinem Fernsehsender empfangen kann oder zu den Sendezeiten sich die Sendungen anschauen kann, der findet alle Sendungen im Internet auf der Webseite www.bibeltv.de. Und dort gibt es eine Mediathek und auf die kann man zugreifen, Tag und Nacht, in Amerika, in Deutschland, überall. Die Sendungen in Fokus Jerusalem, in dieser Sendung, in diesem Magazin, die blenden Probleme und Fehlverhalten von Politikern und von Menschen in Israel nicht aus. Aber sie berichten reichlich Positives aus Israel über das friedliche Zusammenleben von Juden und Arabern in Israel selbst, aber auch im sogenannten Westjordanland. Sie berichten über sportliche und wissenschaftliche und kulturelle Leistungen von Juden, über humanitäre Maßnahmen, insbesondere an den selbsterklärten Feinden Israels, mitten in kriegerischen Auseinandersetzungen. In einem der kürzlich gesendeten Ausgaben wurde gezeigt, wie israelische Soldaten nachts heimlich verletzte Araber über die syrische Grenze nach Nordisrael bringen, sie kostenlos dort in den Krankenhäusern behandeln und wenn sie gesund sind oder die Behandlung beendet ist, nachts heimlich wieder über die Grenze zurückbringen. Und das dürfen die Nachbarn und Freunde dieser Araber nicht erfahren, weil sie dann wahrscheinlich schlecht behandelt würden, sage ich mal vorsichtig. Wer Fokus Jerusalem anschaut, der erlebt aber auch mit, wie bei Raketenangriffen aus dem Gazastreifen Kinder auf den Spielplätzen und Erwachsene von der Straße in Schutzräume flüchten. Und die müssen sie in maximal 15 Sekunden erreichen. Fokus Jerusalem hat eine eigene Internetseite. Habe ich die draufgeschrieben? Nee. Die steht auch auf dem Flyer drauf und auch auf diesem Flyer von Fokus Jerusalem. Und dort auf dieser Internetseite gibt es außer dem Magazin Fokus Jerusalem tagesaktuelle Meldungen, oft Eilmeldungen. Also wenn sich etwas im Nahen Osten im Zusammenhang mit Israel zuspitzt, dann gehe ich als erstes eigentlich auf die Sendung, auf die Seite von Fokus Jerusalem und höre mir da an, was darüber erzählt wird. Fast jede Woche gibt es auch weitere Israel-nahe Sendungen und Berichte über Israel in Bibel-TV. Schaut euch das Programm durch und ihr werdet finden, was euch anspricht und was ihr braucht. In der Zeitschriftenauslage rechts von unserem Ausgang finden sich auch Schriften wie diese von Israel-Netz. Ich weiß nicht, ob die anderen gerade weggegriffen sind. Nehmt sie euch mit und informiert euch und lasst euch von dem, was ihr dort Gutes, Positives, wie Gott heute durch Israel schon Menschen segnet, in diesem Pulverfassen am Osten, das muss man wissen, dann kriegt man ein offenes Herz für Israel. Viele von euch kennen Igor Swiderski, Hartmut hat ihn vorhin schon erlebt, er hat schon mehrfach bei uns gepredigt, einen gläubigen Juden. Er arbeitet mit und für ein Evangeliumsdienst an Juden, Beit Shar Shalom, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Dieser Dienst möchte Juden mit Jesus als ihrem Messias bekannt machen. Man kann den Freundesbrief von Igor und Vita Swiderski per E-Mail bekommen. Im neuesten Freundesbrief ist Folgendes zu lesen. Jetzt glaube ich an Jeshua, strahlte eine ältere jüdische Dame, nachdem wir gemeinsam gebetet haben. Sie ist eine von vielen, die regelmäßig zu den Festen unserer jüdisch-messianischen Gemeinde Etzheim, Baum des Lebens, in München kommt. Parallel zu diesen Diensten arbeiten wir unermüdlich an der ersten jüdisch-messianischen theologischen Bildungsstätte ganz Europas. Wir bemühen uns um eine Anerkennung bei einer großen theologischen Schule in USA für einen Masterstudiengang. Bitte beten Sie mit uns für dieses mächtige Projekt, das die gegenwärtigen wie auch die zukünftigen messianischen Leiter ausbilden wird. Vieles Interessante, Gute und auch Bitten um Gebet lesen wir in diesem Freundesbrief. Ich kann Ihnen nur euer Aufmerksamkeit empfehlen und ich hoffe, dass der Igor Swiderski bald mal wieder bei uns hier auf der Kanzel steht. Die dritte Hilfestellung. Was können wir mit unserem offenen Herzen an Juden und für Israel tun, damit sie uns die offenen Herzen auch glauben? Die eben genannten Informationsquellen liefern uns viele positive und Fakten über Israel und die Juden. Und daraus können Gebete werden. Dankgebete für all das Gute aus Israel und Juden, das wir plötzlich wahrnehmen. Dass das, was Gott einmal gesagt hat zu Abraham und seinen Nachkommen, dass er die Völker, die Heiden segnen will, dass sich das heute ereignet. Wir können Fürbittegebete daraus machen für Menschen und Situationen, die notvoll sind, egal ob die Not Juden oder Araber betrifft. Und wir können Fürbittegebete daraus machen für Menschen und Projekte, mit denen Juden das Evangelium von Jesus näher gebracht wird, zum Beispiel die Gebetsbitte, die wir gerade gehört haben von Igor Swiderski. Wir können spenden, hier und da, auch für die allein aus Spenden finanzierte Sendung Fokus Jerusalem. Und nicht zuletzt, wir können hingehen nach Israel oder zu Juden, um ganz praktisch zu helfen und unsere offenen Herzen glaubhaft zu machen. Alle außer den erklärten Todfeinden Israels wünschen sich Frieden im Nahen Osten. Frieden und Versöhnung entstehen da, wo Menschen Brücken bauen zu anderen Menschen und zwischen verfeindeten Menschen. Und genau das macht die Organisation Dienste in Israel. Dienste in Israel ist aus Baptistengemeinden in Deutschland hervorgegangen und hat seinen Sitz in Hannover im Kirchröder Turm. Dienste in Israel sendet mehrmals im Jahr junge Menschen als Volontäre zum Brückenbauen nach Israel. Auf der Internetseite kann man lesen, dies geschieht seit 1975 überkonfessionell durch junge Christen im Alter von 18 bis 30 Jahren, die in Sozialeinrichtungen alte, kranke und behinderte Menschen pflegen und betreuen. Wenn unsere jungen deutschen Christen dorthin gehen, dann treffen sie auch immer wieder auf Holocaust-Opfer, die total verbittert und verschlossen sind und kriegen nun Handreichungen der Liebe durch die Enkel derer, die ihnen und ihren Familien unendliches Leid gebracht haben. Was für ein starkes Zeichen, was für eine glaubhafte Bitte um Versöhnung. Auf den Tischen im Foyer liegen Informationsbriefe und auch noch ein kleiner anderer Brief aus. Nehmt sie mit und informiert euch. Und Dienste in Israel hat auch eine Internetseite, wo ihr euch über die ganze Arbeit von Dienste in Israel informieren könnt. Hartmut hat schon gesagt, dass unsere heutige Kollekte für Dienste in Israel bestimmt ist und ich sage mal persönlich dazu, sie darf von uns auch gern als Opfer empfunden werden. Wir machen da ja schon einen feinen Unterschied für uns selbst. Ich lade euch ein, darüber nachzudenken, empfehle sie unseren offenen Herzen und unserer Liebe zu Israel und zu den Juden. Auch mit Geld kann man Israel segnen und damit das tun, was uns im 1. Mosebuch im Kapitel 12 aufgeschrieben ist, für alle Zeiten, hat Gott dort gesagt. Ich lese uns die Verse 1 bis 3 komplett. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Lasst uns doch nach diesem Segen uns ausstrecken, den Gott bedingungslos zusagt, da wo wir Israel segnen. Und lasst uns behutsam sein in unserer inneren Einstellung, wo wir Vorbehalte haben, dass wir nicht auf der Seite derer sind, die nicht segnen können. Gott segne uns und öffne unsere Herzen und schenke uns Fantasie und Liebe zu Israel und lass uns erleben, wie Gott uns und auch unser Land segnet. Amen.